da ist er zurück. Der selbsternannte Lieblingspodcast vom FIFA-Präsident Gianni Infantino. Und wir sind heute nicht nur zu zweit im Raum, sondern wir haben einen ganz speziellen Gast. Es ist der publizistische Leiter und Chefredaktor von CA Media, der Patrick Müller. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo Patrick.
Ja, heute mal wieder zu einem Thema, das man von uns ein bisschen kennt. Wenn sich nämlich Sport und Politik trifft, ich glaube, da haben wir genau den richtigen Gast heute bei uns mit dem Patrick. Wir wissen über dich, dass du vor allem mit Wirtschaft und Politik beschäftigt bist. Und jetzt doch plötzlich hier beim Fußball-Podcast Zweikampf. Wir wissen natürlich aber auch, in dir steckt ein grosser Fußballfan. Erklär uns mal deine Leidenschaft.
Ja gut, ich wollte eigentlich ursprünglich Sportjournalist werden, aber man hat mich nicht genommen. Oder? Dann habe ich müssen Wirtschaftsjournalist werden. Das ist wirklich so. Es war einfach keine Stelle frei im Sport damals. Aber es ist durch eine private Leidenschaft, Fußball vor allem, aber generell Sport. Und die kann ich jetzt zum Beispiel in diesem Podcast dann sogar journalistisch heutzutage ausleben. Aber sonst natürlich vor allem, indem ich auch am Match gehe und mich auch mit Sportpolitik befasse.
Grosser Fan vom FC Baden, oder?
Ja, das ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig, aber die treuen Fans sind natürlich gerade in schwierigen Zeiten immer noch Fans. Und ja, das ist so.
Momentan kann man ja im Eschbau noch etwas anderes schauen, oder? Du 17 Nazi absolviert gerade die Quali für die WM und die EM. Ich glaube, gestern gestartet mit einem 3-2-Sieg gegen die Türkei. Bist du dort gewesen?
Nein, aber ich habe im Sinn, als Spiel dann am Samstag zu gehen. Und hoffe, dass es die 2000 Zuschauer gibt. Das hat es ja im Esp nicht mehr gegeben, seit diesen Derbys in der Challenge League, wo es wahrscheinlich so lange nicht mehr geben wird.
Ich habe ein bisschen staunen, gegen die Türkei
1400 Leute. Ja.
Am Nachmittag. Ja. Ja. Also, das ist noch beachtlich für die Fußballprovinz Baden.
Ja, es ist eben wenn ihr sagt, Fan vom FC Baden, das ist eigentlich noch nicht so lange, muss ich sagen. Oder? Weil ich bin ja ursprünglich FC Wettigen. Weil, als ich Teenager war, man wird ja meistens in Teenager-Zeiten so richtig sozialisiert, fußballmäßig, ist der FC Wettigen mein nächster grosser Club gewesen. Also gross sind es nie gewesen, aber es war die oberste Liga gewesen, Nazi A, hat man damals gesagt. Ich sage ja heute noch Nazi A, Super League. Und da habe ich wirklich so, ab der 5. 6. Klasse hatte ich eine Saisonkarte gehabt vom FC Wettigen. Und dann bin ich heimatlos geworden, nachdem der FC Wettigen leider vor aller Augen ja sich demontiert hat und Konkurs gegangen ist. Damals berühmt ja die Schlägerei oder der Angriff auf den Schiedsrichter Klötzli in Sion. Gleichzeitig ja dann mit dieser gleichen Phase noch die erfolgreichste Zeit UEFA Cup gegen Maradona aus Napoli. Und dann ist der Konkurs gegangen und dann habe ich irgendwie wie eine neue Heimat nicht gesucht, sondern es ist wie irgendwie, du bist beziehungsfrei und dann ist die Frage, what's next? Und ich hatte dann lange nichts gehabt. Ich muss sagen, ich habe immer eine ganz grosse Sympathie zum FC Basel gehabt. Das ist aber vor allem familiär bedingt und irgendwie ist dann FC Baden, wenn ich dann auch immer mehr zu Baden verankert war, gekommen und dann hat die Liebe angefangen und die ist jetzt hoffentlich nicht bis an mein Lebensende durch einen Konkurs bedroht. Man weiss es nie im Fußball. Das kann natürlich so eine Beziehung beenden.
Die glorreichen Zeiten vom FC Wettigen. Gut, sie sind mir fast noch ein bisschen zu jung dafür.
Ja. Nicht nur fast, sondern wir sind definitiv zu jung. Also ich höre nur immer von dem Maradona und Wettigen. Aber ich, also gut, ich bin, meine Geografiekenntnisse im Aargau sind eh schlecht, aber ich wüsste nicht mal, wo genau Wettigen liegt.
Also, ja, tue ich gerne rasch aufklären. Also Baden und Wettigen sind eigentlich praktisch zusammengewachsen. Oder? Also wenn du von Baden auf Wettigen fährst oder von Wettigen auf Baden, merkst du nicht, wo du bist. Und Wettigen ist eigentlich grösser als Baden, von der Einwohnerzahl her immer gewesen. Ausser jetzt, seit letztem Jahr, wo Baden fusioniert hat mit Thurgi. Also beide haben um die 20'000 Einwohner. Mhm. Und es hat auch immer Diskussionen gegeben, damals in den 80er Jahren, die fusionieren. Es hat einmal eine Zeit 1986 oder 85, müsst ihr jetzt googeln, wo beide in der Nazi A waren. Oder? Das war aber eine 16er Liga, damals Aarau, Baden und Wettigen, also drei Clubs in der Nazi A. Und eine kleine Erinnerung vielleicht noch damals, ist IB Meister geworden in dem Jahr, wo Baden, Wettigen und Aarau in der Nazi A waren. IB ist dort Meister geworden und Wettigen hat nur ein Spiel gewonnen. in der ganzen Saison. Und das ist im Wankdorf gegen IB. Das sind so Erinnerungen. Ich meine, bei euch sind
also Abstiegen sind sie so nicht?
Mal, die sind dann abgestiegen wieder. Also Wettig ist wieder abgestiegen. Und vielleicht noch eine zweite Erinnerung. Eben Maradona. Und jetzt kann ich ein bisschen mein Gedächtnis checken. Auf das habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Sport und Politik kann ich natürlich irgendwie, kann ich alle Jahre...
Wir kommen gerade zu, Patrick.
Aber nein, ich tue gerne. Ich tue natürlich noch viel lieber über all die Zeit reden. Ich kann auch noch fragen euch. Es prägt ja so ein bisschen die erste fußballerische Fan, das prägende Fanerlebnis, das wird auch lebenslang nicht toppt. Oder nur noch kurz die zweite Sache. Luzern ist Meister geworden, das kannst du vielleicht verifizieren, Raffi, im 89.
Ist richtig,
und
ja.
Und da bin ich in der Alterburg, so hat die Stadt mit dem FC Wettigen geheissen, wo Wettigen gegen Luzern gespielt hat. Luzern ist praktisch schon Meister gewesen, hat sehr viele Luzerner Fans gehabt. Und Wettigen hätte können auch, und hat es dann auch geschafft, in Champions League, in UEFA Cup gekommen, hat das damals geheissen. Und sie haben es geschafft und sind dann eine Runde weitergekommen gegen Dundalk, Irland, und dann gegen eben Napoli, das grosse Napoli. Und mein quasi wirklich auch nie mehr zu toppenden Erlebnis aller Zeiten lebenslang ist wirklich das 0-0 in Zürich. Sie haben dann in Zürich spielen gegen Maradonas Napoli und der Maradona hat eine Halbzeit gespielt. Wettigen hat einen Lattenstreifschuss gehabt und dann das Rückspiel habe ich leider nicht schauen, weil es am Mittwochnachmittag damals war, halb drei, und dann habe ich, ja, es war halt einfach eine Schulwoche gewesen. Das vergisst ich nicht mehr, und die Hühnerhaut und der Frust, und man kann wirklich, kann fast nicht können, das verkraften, dass sie dann ausgeschieden sind mit 2-2. Sie sind so nah dran, sie sind 1-0 im Führung gegangen, 16. Minute, Brian Bertelsson. Und nachher wirklich zwei Goal eingefangen, eins Freistoß, eins Penalty, wo einfach auch keine gewesen sind aus meiner Sicht. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich richtig liege, aber aus meiner Sicht, meiner Erinnerung, sind das beides Schiedsrichterfehlentscheid gewesen. Was sind denn eure prägende Jugenderinnerungen?
Ja, das ist der Leiche anfangen vielleicht. Also für mich, mir ist immer der FC Luzern so ein bisschen, ja. So ein bisschen. Also sicher auch die Saison, wo sie damals wieder aufgestiegen sind in die Superliga, ja. Aber noch viel mehr geprägt hat mich nachher die Saison 2009. Dort waren sie extrem schlecht gewesen, das ganze Jahr durch, bis dann Rolf Ringer gekommen ist und dann das Team übernommen hat. Und nachher hat es die legendäre Barrage gegeben, und das war die letzte Saison gewesen, der alte Almend. Und dann hat es ein Barrage-Rückspiel gegeben. Also das Hinspiel hat Lugano, ist dort quasi das Team aus der Challenge League. Lugano hat das Hinspiel 1-0 gewonnen und nachher ein Rückspiel. Und man ist wirklich an den Match gegangen und dann dachte ich, ja nein, Scheiße, jetzt steigen wir ab im letzten Match in Almend. Der FCL hat 5-0 gewonnen. Also, das war dann schnell gegessen gewesen. Aber es hat dann noch so ein kleine Schrecksekunde gegeben. Es war der Match gewesen, wo es ein Knallpetarde entflammt wurde, ja. Am Ohr vom Linienrichter.
Ja.
Und irgendwie der Walter Stierli, der dort mit dem Megafon, ich bin dort wirklich in der Fankurve gewesen. Was bin ich da gewesen? So 16 oder so. Ja. So dort rum. Und der Walter Stierli...
Da bebt das Herz heute noch irgendwie.
Absolut. Oder? Und er ist dort vor der Fankurve gestanden mit dem Megafon und hat gesagt, hey, mach die Mannschaft das Spiel nicht kaputt. Ja. Wir schaffen dort den Liga halt. Und einfach so ein bisschen, das alles zusammen, noch zusammen nachher am Schluss. Ich weiss noch, wer ist es? Steven Egal und M. Ich glaube, die zwei Luzerner Rapper, die damals so eine neue Luzerner... Hymne gemacht haben, sozusagen. Ja. Die haben dann nachher abgezählt und bei null hast du quasi auf den Platz dürfen. Es sind natürlich bei fünf schon alle auf dem Platz gestanden. Platzsturm, hast irgendwie noch irgendwie den Sitz mit heimgenommen und noch irgendein Rasenstück und alles Mögliche, weil es wirklich das letzte Spiel war in diesem Stadion. Und ich glaube, das hat extrem, also das ist schon sehr emotional gewesen.
Weil der Rasensturm ist das grossartigste, nicht nur als Kind oder Teenager. Ich bin dann während dem Studium, habe ich so einen deutschen Kollegen gehabt, der VfB Stuttgart-Fan war, und dann sind wir immer mit dem VfB Stuttgart ein bisschen schauen. Und dann ist eines in München, im alten Olympiastadion, sind wir dann auch auf den Platz, und ich habe dort effektiv ein bisschen Rasen dann mit heimgenommen. Also ich, so Münchner Olympiarasen ist aber natürlich noch nicht das letzte Spiel gewesen, das ist dann auch mal gekommen, irgendeines Tages im Olympiastadion. Was meine Erinnerung ist, es hat dort einen mega Graben gehabt. Also wir sind fast nicht auf den Rasen gekommen. Mhm. Du bist über die Bande, bist noch reingekommen, und nachher ist aber so eine Art wie ein Schlossgraben, Burggraben. Ich habe noch eine Angst gehabt, darüber reinzukommen, dass ich da runterfallen, oder? Aber das haben sie dann alle gemacht, habe ich gesagt, gemacht. Und bei dir?
Also bei Platzsturm kann ich natürlich gerade einhaken, weil das ist eigentlich so anfangs Nullerjahr beim FCA auch immer gang und gäbe gewesen, wenn man den Ligaerhalt erreicht hat. Und
aber hat es dort nicht noch Gitter gehabt überall?
Nein, da bist du easy drüber gekommen. Ja. Also,
weil so Wettigen die... ist früher immer stolz, dass sie kein Gitter hatten, nie nicht. Hättest können einfach drüber rein und ich habe eine Erinnerung, aber das war natürlich vor deiner Zeit, wo das du meinst, dass Aarau ein Gitter hatte. Und dann hat man ja die Gitter irgendwann abgebaut, weil Heisel-Drama und es hat mehrere Tote gegeben, wenn Leute verdrückt worden sind. Also nicht in der Schweiz, aber man hat in der Schweiz das irgendwie abgebaut. Aber du hast schon die Zeit gehabt, wo du hast drüber rein.
Ja, also ich muss mich erinnern, an der Anfangszeit hat ja das Brückenfeld nicht mal einen Gästensektor gehabt. Das ganze Stadion komplett auch offen gewesen.
Du konntest rundherum laufen.
Ja, genau. Also, und eben in den Nullerjahren hat natürlich, ja, halt der euphorische Triumph ist jeweils gewesen, wenn wir die Super League können haben auf mysteriöse Art und Weise. Vielleicht ein Erlebnis, das man sicher herausheben kann, ist damals, ich hatte die Jahreszahl jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, aber was am Schluss der Gilbert Gress gerichtet hat, mit irgendwie 3 Spielen, wo er, weiss nicht, 2 Siege, 1 Unentschieden geholt hat oder so. Wirklich, niemand hat genau gecheckt, wie er das angestellt hat mit dieser Mannschaft. Wahrscheinlich hat es der Herr Gress selber nicht einmal gewusst. Und wir sind dann nachher auch auf dem Rasen gewesen. Ja, ich war dort schon so Teenager-Alter gewesen. Und dann tatsächlich ist irgendjemand vom Radio Ergovia zu mir und einem Kollegen und gefragt, ob wir am nächsten Morgen mit dem Herrn Gress möchten ins Radiostudio käfeln und ihm ein paar Fragen stellen. Ja, dann am nächsten Tag mit dem FCA-Rebulli als kleiner Bub dort mit dem Herrn Gressler für einen kleinen Schwatz halten. Ich glaube, die erste Frage war, ob er noch mal eine Saison bleibt im FCA, aber sie hätten dann nicht können zahlen.
Stimmt, das war mal die. Und das ist eine riesige Kultfigur. Oder? Straßburg und Schweizer Nazi, das ist alles nachher gekommen, oder? Straßburg vielleicht voran.
Ja,
Straßburg war der 80er.
Es ist wirklich, ich würde sagen, 06, so dort, wo man nicht müsste es gewesen sein mit dem Gress.
Also, aber was du natürlich als FCA-Fan mit jüngerem Jahrgang nicht mehr dich erinnern kannst, und das weiss ich aber noch, einfach wo im Brückli-Feld, was sie an Zuschauer reingelassen haben. Ich bin mal einmal an einem Göppspiel gegen Xamax, mag mich noch erinnern, so vielleicht in der Oberstufen oder Kantizeit. 13'000 Zuschauer gegen Xamax. Also heute ist ja etwa die Hälfte noch erlaubt, oder ein bisschen mehr als die Hälfte. 8'000, glaube ich, oder?
Das ist das Maximum, ja.
13'000! Und da bist du wirklich so, aber das war genial, oder? Du bist so eng zusammengepresst und niemand hat irgendwie sich gefragt, ob das gefährlich ist.
Ich mag mich schon auch noch erinnern, so gerade, wo dann Basel den grossen Hype hatte, wenn du gegen Basel gespielt hast, dann hast du dann irgendwie so, irgendwo zwischen 9 und 10 bist du wahrscheinlich auch gewesen, Anfangs Nullerjahr. Aber eben, gerade auch dort, damals mit den Catering-Möglichkeiten und so, da, also, da hast du nicht können die Erwartung haben, dass noch ein Bier oder eine Wurst dazugeht.
Wobei Nick, ehrlich gesagt, also bei den Aargauer, der bis letztes Jahr mit 7'500 oder 8'000, was es immer gehabt hat, ist es eigentlich auch nicht gegangen, dass die 15 Minuten Pause gelangt hat, um ein Bier zu bekommen. Geschweige denn so einen Spiess. Da hast du einfach keine Chance. Und das sind noch am einen Ort, ist das immer noch, musst du es zahlen und dann irgendein Zettel am anderen Ort haben. Vielleicht gibt es doch kein besseres System. Unglaublich.
Ja, ich glaube, das muss irgendwie. Ist das hinter der Tribüne gewesen? Oder dort für den Totemann? Ja, also ich könnte es dir im Fall ehrlich gesagt nicht sagen, aber sie sind dran. Sie sind dran. Ja, aber auch im Esp haben sie grosse Herausforderungen gehabt mit diesen über 5'000 Zuschauern.
Ja.
Wobei. Du musst sagen, die haben es ja noch ehrenamtlich gelöst, gell?
Ja, und dann ist ja jetzt ein Derby, der früh ausverkauft war, hat müssen wegen Schnee verschoben werden. Und der Metzger, den ich kenne, der die Brotwürste geliefert hat, 3'000 Würste, dann nachher müssen schauen, wenn er die los wird, weil das Spiel natürlich weit raus verschoben worden ist.
Wir haben so eine Zuhörerin, gell? Die regt sich immer richtig auf, wenn wir über den FC Baden
diskutieren. Ja, letztes Jahr habe ich sie doch erwähnt, eigentlich im Podcast. Da hat sie mir wieder geschrieben, hey, danke für die Erwähnung.
Ja.
Die hat immer sehr Freude, wenn sie auch namentlich erwähnt wird. Von dort her ist das schon gut.
Ich habe in der letzten Saison viel über den FC Baden erzählt, weil ich den natürlich begleitet habe in der Challenge.
Aber sie sagt, Baden interessiere ich niemanden. Das hat sie mir jedes Mal nicht gesehen.
Da muss ich jetzt ein bisschen belehrend einschreiten. Das ist ja eine Stellvertreterdiskussion. Oder man kann ja für Baden kann man ja auch Duggen einsetzen. Oder Schötz ist wahrscheinlich schon in der Liga. Nein, das ist was sind die? Eins unter der Promotion League.
Ja,
das sind
Klasse, meine, das ist ja, was man über das erzählt, das sind ja so gesellschaftliche Themen mehr als sportliche. Und ich finde, die können überall spielen. Oder? Und das spielt in so vielen Leuten aufsummiert. Spielen so Themen in so vielen Leuten in ihrem Leben eine Rolle. Oder sie tun ihre Woche daraus ausrichten, wie sie am Wochenende sich organisieren. passiert, dann kannst du baden, schön zu ducken, irgendetwas kannst du einsetzen. Und dann hast du eigentlich das Gleiche, was wir an der Hand jetzt vom Faden diskutiert haben.
Ja, und ich glaube, wenn wir auf die Zuschauerschnitte in der Challenge League schauen, dann ist nach wie vor, darf man baden ja immer noch, wenn man den Maßstab von letzter Saison nimmt, als grösseren Verein im Schweizer Profifußball anschauen.
Ja.
Also grösser ist dann immer relativ, aber ja.
Also,
grösserer Verein, ja.
Ich sage jetzt im Kosmos Challenge League.
Es ist ein mega vergleichbarer Verein mit dem SC Kriens.
Ich musste staunen vor 3 Wochen Xamax im Brückli-Feld mit noch etwa 20 Fans. Also gerade wenn man so... Ja, ja. Du hast schon jetzt ein bisschen alte Zeiten geschwelgt, oder? Ich meine, Xamax früher so einen grossen Brand im Schweizer Fußball. Heutzutage hast du das Gefühl, ja, ist irgendwie das Interesse.
Apropos Xamax, sie haben heute gerade gegen Luzern gespielt.
Stimmt. Testspiel, gell?
Mhm. Ich finde natürlich das Grösste, wenn ein Club viele Auswärtsfans mitnimmt. Oder, ich mein, das ist absolut das Grösste und lässt das Herz klopfen. Darum ist mir damals eben, dass ich nicht auf Napoli mit dem FC Wettigen, ist mir ein ewiger Schmerz. Aber wenn ich jetzt wieder gesehen habe, glaube vorletztes Wochenende, 30'000 Schalker in Hertha, im Hertha Berlin Stadion. Unglaublich. Mhm. Damals, glaube ich, letzte Saison war das Europa League, wo Eintracht Frankfurt in Barcelona 30'000 abgebracht hat, glaube noch mit Trickli und so weiter. Jetzt muss ich sagen, haben wir ja einen Zeitungsartikel gehabt, wie die FCZ-Fans Zeug kaufen, auch an den Auswärtsspielen, eigentlich die Kurven füllt. Er hat früher nur Basel zustande gebracht, wobei die jetzt auch wieder, muss ich sagen, bei den Auswärtsspielen also viel dabei haben. Oder? Besonders schön war es am Göpp. Man sieht das Provinzstadion und dann hast du irgendwie 2'000 FC Basel-Fans oder FC Zürich-Fans. Das ist einfach das Größte. Oder? Habe ich auch früher an Baden und Wettigen so Erinnerungen, wenn irgendein grosser kam, ist auch GC, FCZ. Dann nachher, das ist eine Hühnerhaut. Vergiss es nicht mehr.
Ich habe das gerade am letzten Sonntag bin ich auf der Hierreise mit dem Extrazug vom FC Aarau mitgegangen. Die haben da, der ganze Verein hat aufgerufen, nach Wiel zu reisen. Ja. Also explizit auch Familie.
Ja.
Sind auch Spieler,
Präsident. Am Schluss?
Ja, ich sage 600.
Ja.
Sind
es ja,
gewesen, ja, und es war so herzig gewesen, ja, in dem Extrazug, wirklich mit Familienabteil, wo Kinder am durchsäcken. Also irgendwie... Im einen Zug halt so ein Szenenfans, oder? Ein bisschen am Remi Demi machen und so. Und im nächsten gehst du ein Abteil weiter, so ein kleines Kind mit den Papis am Spielen. Und es hat auch ein paar Mamis dabei gehabt. Also wirklich, ja. Und das Abteil weiter sind die Vereinsfunktionäre gewesen. Also es ist wirklich so ein bisschen wie Klassenreise früher.
Und da werden Fans gemacht fürs Leben. Das sind die künftigen Saisonkartenbesitzer. Das ist wirklich so, oder? Irgendwann wirst du ja sesshaft. Und ich habe es jetzt bei meinem Sohn gesehen, der ist jetzt 11. Wir sind, wenn wir damals in der Ferien, also gell, heute sind sie ja, fangen sie nicht mehr beim lokalen Club an, sondern ist es Real oder City oder so, ist dann irgendwie so kommst du rein und nachher wirst du langsam lokal. Das ist ja wieder ein anderer Weg, stelle ich immer wieder fest, bei diesen Jüngeren. Und sind wir mal auf Berlin ein paar Tage gegangen und dort hat der FC Bayern München hat wirklich einen Fanshop und dann war er FC Bayern-Fan gewesen. Wir hatten ein Bayern-Shirt gehabt. Oder? Und dann sind wir irgendwann mal auf Straßburg gegangen, der Familie, und dann hat er die gesehen, Kassings Kassbuch, oder? Schilberg-Käs. Und dann ist er mit so einem blauen Kassings-Shirt rumgelaufen und dann sind wir auch mal auf Barcelona gegangen, oder? Dann hat er damals, die haben immer andere Farben, so ein goldiges Barcelona-Shirt. Und dann dachte ich, wenn gibt es einmal eine Festigung, und jetzt hat es eine Festigung gegeben durch x Gegebenheiten, VfB Stuttgart, oder? Jetzt werden keine anderen Liebling mehr bestellt und gemacht und Fanartikel. Es ist einfach VfB Stuttgart, auf den Geburtstag, auf die Weihnachten. Und das sind so Erlebnisse, oder? Wo du irgendwann einmal wirst gefestigt durch eben so einen Zug, wo ganz viele Leute sind, und dachte, das ist einfach eine Community, wo es Spass macht. Die nachher nicht reingenommen werden, in jüngerem Alter, kann ja auch noch ein bisschen später sein, aber glaub eher nicht mit 50, die können das zum Teil ja gar nicht nachvollziehen, dass du in so einer Kultur dich wohlfühlst. Und die sehen nur, das ist doch primitiv und das Aufwärts und die Sprüche und so weiter. Und das ist aber eigentlich, wenn du so reingezogen wirst, bleibst du dabei ein Leben lang. Und das ist eigentlich das Schönste. Ja?
Das ist auf jeden Fall so, ja. Da kann man eigentlich nur beipflichten, auf jeden Fall.
Darum, ich meine, ich habe mit dem François, unserem Sportchef, habe ich schon immer Diskussionen gehabt. Ihn hat es ja nicht gross gestört, wenn die Stadien leer sind in der Corona-Zeit oder überhaupt. Und ich muss sagen, ein Fußballspiel, das nicht in Stimmung ist, oder ein Geisterspiel als Extremfall, das interessiert mich eigentlich wenig, muss ich sagen. Das kann noch so eine fußballische Qualität haben. Natürlich schaue ich auch gerne einen schönen Flanken und ein schönes Goal, aber es ist nicht das Gleiche. Für mich ist immer das Ambiente, das Ganze drum und dran. Vielleicht habe ich auch sogar ein Pausenbier, das niemand so gut schmeckt, und Bratwurst wie im Stadion, das gehört dazu.
Ist das eigentlich, du hast ja selber auch Kids, wo Fußball spielen. Du hast das deinen Kindern auch aktiv mitgegeben? Hey, gehen Sie zum lokalen Club, erleben das. So. Ich das geht ja ein bisschen verloren auch, ja. bei der sag jetzt mal, modernen Generation.
Ich muss nicht einmal. Das ist irgendwie wie von selber. Und das ist eigentlich das Schönste. Ich habe gemerkt, es gibt so eine Eigendynamik. Jetzt, sorry nochmal, wegen dieser Hörerin, wegen Baden. Es könnte, wie gesagt, das könnte auch Kriens sein. oder Martini.
Sie müssen sich doch vorstellen, dass es Kriens ist.
Genau.
Also dann ist schon gut. Oder Hägiswil.
Kleines Stadion, Klein Feld. Oder,
ja, Kleinfeld, ja.
Nehmen wir es. Es ist jetzt halt das Baden, gut. Also, dann, sie ist jetzt 15, oder? Und eben, ein Mädchen, dachte, okay, ich frage sie jetzt nicht mehr, was ich früher habe sie gefragt, ist sie mal nicht mehr gekommen. Jetzt plötzlich gibt es, was für Gründe auch immer, dass es gibt für 15, 16-Jährige in der Stadion, so sind natürlich andere Mädchen und Jungs und so wieder, die jetzt sehen und gesehen werden. Jetzt ist es nicht so, dass sie die ganzen 90 Minuten aufmerksam verfolgt. Aber einfach das DC und das Ambiente und dann, wenn ich, oder ohne abzumachen, vielleicht ist die oder der dort, das finde ich das Schönste. Eine Art, wirklich eine kleine Heimat, oder?
Mhm. Man trifft sich am Match. Das ist ja. Schon. Ja. Das war bei uns früher schon so.
Ja.
Hey, cool, das ist, glaube ich, die längste Einleitung zum Ever auf einem
Thema. Ich könnte es rausschneiden.
Alles nein, das ist alles drin, unbedingt. Also, es ist ja genau das.
Ich habe am Anfang gesagt, erkläre uns deine Leidenschaft. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich eindrücklich.
Ja. Jetzt auch.
Vielleicht können wir ja hinten raus noch mal zurück. Aber wir müssen natürlich auch noch über etwas anderes reden. Darum haben wir dich auch angefragt, ob du zu uns kommst. Und zwar, ich glaube, zuerst mal vielleicht grundsätzlich, wir haben recht oft die Diskussion, gerade mit unserer Community auch, Politik und Fußball. Wir schrecken da selten vor Themen zurück, kommen da auch oft mal Kritik über. Sehr viele Menschen, also sehr viele Fußballfans fühlen sich auch triggert durch das Thema, brüllen immer wieder auch, Politik hat im Fußball nichts verloren. Das scheint so ein bisschen ein heikles Thema zu sein. Sport und Politik, Fußball und Politik. Wie stehst du zu dem Thema?
Nicht nur die Stimmen, die du sagst, wenn sie trennen, das will ja bis ganz oben auch der Infantino, FIFA-Präsident, und auch schon der Blatter. Es sind andere Sachen, das müssen wir trennen, es geht nur ums Sportliche. Und ich meine, es ist wahrscheinlich der erste WM 1930 in Uruguay. Ist das nicht möglich, oder? Und auf der grossen, weltweiten Ebene. Und dann jetzt Kriens. Weil, oder? Da gibt es dann wieder Sehen und Gesehen werden auf den Tribünen. Und wer finanziert jetzt die Tribünensanierung und so? Und Sponsoring? Und das kannst du nicht trennen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Es gehört einfach zusammen.
Das ist die Haltung, die wir eigentlich auch vertreten in diesem Podcast, oder? Wo wir einmal wieder sagen, hey, es hat alles miteinander zu tun, oder? Und eben gerade, du hast gesagt, eben, seit der WM 1930 wahrscheinlich, ja. Jede WM-Vergabe ist irgendwo durch wahrscheinlich ein bisschen politisch gewesen, oder? Und sicher auch gerade die letzten paar.
Ja, und es ist ja sehr vielschichtig, oder? Du hast natürlich die Sicht der Mächtigen, die sich inszenieren wollen, und der Infantino neben dem hocken und der Putin im 18. geht runter und der Macron gibt dann seiner Mannschaft Medaillen und den Pokal und so weiter. Und also die Mächtigen wollen sich so... Und das andere ist aber natürlich auch... Ich meine, der Grund ist ja nicht... für die Neue ist ja nicht der Sport an sich, sondern die enorme Aufmerksamkeit, die das generiert. Und das klingt ja auch selten worden, aber das machen sich ja auch die Sportler selber zu nutzen. Also wir sind in den 94 damals, also wie in Amerika, der Alain Souter, Stop in Chirac gegen Atomwaffen. Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, oder? Jetzt zum Krieg in der Ukraine hat man jetzt nicht die ganz grosse Transparenz von den Spielen selber. Es ist natürlich kommerzieller geworden. Die haben wahrscheinlich Angst, dass ihre Sponsoren dann am Schluss sagen, schau jetzt, wir können nicht irgendwie die eine Hälfte der Menschheit verschrecken, indem du dich auf eine Seite stellst. Ich finde es persönlich schade. Ich wünsche mir sogar mehr Politik in dem Sinn. Weil das sind Menschen und ich finde nicht gut, wenn das so quasi Eunuchen sind, die nur noch mit dem Fuß leben, oder? Das ist schade. Aber ist mir klar, dass das heute nicht unbedingt erwünscht ist. Oder? Dass die Sportler selber sich politisch äußern. Aber wenn dann die oben durch, eben die Verbände und Verbandspräsidenten, so tun, als wäre das irgendwie etwas Cleans, dann ist es einfach hüchlerisch. Das stimmt nicht.
Manchmal wirkt es ja auch so, dass es mir ein Wunschgedanken ist von den Fans. Ja. Oder dass man eigentlich einfach während dem Spiel mal alles kann ausblenden, sich nur auf den Fußball konzentrieren, der sich dort unten abspielt. Ja, und dann quasi einfach Tunnelblick, oder? Und alles andere ein bisschen ja. nicht dran anlassen.
Ja, das habe ich jetzt vorher noch nicht einmal gemeint oder gedacht. Aber du hast natürlich recht, Fans, was meinen die eigentlich? Oder? Ich habe von den Spielern und von den Verbänden geredet und so. Und Fans, klar, denen geht es schon primär um den Sport. Gleichzeitig, ich habe es so spannend gefunden, jetzt bei den deutschen Wahlen hat es doch die Karten gegeben, der Osten ist blau, AfD, und der Westen ist schwarz, zum Teil noch in roten Flecken für die SPD, aber so schwarz CDU. Und da hat es ja noch ein paar blaue Flecken gegeben in Westdeutschland. Gelsenkirchen ist die AfD die stärkste Partei. Und da habe ich mit der Lupe geschaut, da hat es noch mal etwas gehabt, Pfalz. Kaiserslautern, oder? Also zwei Fußballhochburgen ist die AfD die stärkste Partei. Das ist ja nicht Ostdeutschland, Westdeutschland. Und ich weiß nicht, oder? Zum Teil sind das eben Fußballhochburgen dort, wo es den Leuten nicht so gut geht. Und Opium fürs Volk. Und ich sage jetzt nicht, dass dort AfD-Fans vor allem im Stadion sind, aber es zeigt, dass in dieser Gegend offenbar Probleme herrschen, Verunsicherung herrscht. Und dann ist wie quasi Fußballstadion ist eine Art auch ein Fluchtort. Vielleicht von den Sorgen, vom Alltag. Man lenkt sich ab, oder? Und ist in der Schweiz ein anderes Publikum. Aber in Deutschland ist das wirklich zum Teil. Sind die Fankurven sind wirklich noch echte Arbeiter. Das hat irgendwo auch noch schon in sich eine politische Komponente. Vielleicht wollen die ja die eben gerade los von Politik und all dem Zeug und sich ablenken. Aber ich glaube nicht, dass der Mensch so funktioniert und einfach die eine Welt kann von der anderen völlig lösen. Ja?
Das ist ja spannend auch, das haben wir auch schon festgestellt, oder? In Deutschland sind die Vereine ja dann schon auch zum Teil involviert. Ich sage, bei den Bundestagswahlen haben sie sich ja ganz klar ausgesprochen, für eine demokratische Partei zu wählen. Viele haben das natürlich auch als ganz klaren Angriff in Richtung AfD gewertet. Ja. Oder? In der Schweiz sind wir da noch neue Insights davon entfernt, oder? Dass Fußballvereine sich politisch getrauen, da gewisse Statements zu setzen.
Ja.
Gibt es eine Erklärung für das?
Ja, ist eine gute Frage. Also, ich denke, die Schweiz ist halt generell ein weniger polarisiert. Oder? Wir reden noch miteinander und gehen miteinander ein Bier trinken. Und wir tun jetzt niemand völlig ausschneiden aus der Gesellschaft, wie das die Deutschen machen mit der AfD oder die Franzosen mit Le Pen, wo ja quasi Aussetzungen sind für so ein bisschen die Elite, oder? Ist bei uns irgendwo alles integrierter. Ich bin auch zwiespältig, ich meine, es geht mich nicht an, wie das die Franzosen und die Deutschen machen, aber jetzt mal so als Beobachter, ich habe eher Mühe, ihr findet das tendenziell gut, vermutlich, aber da haben wir eine gute Diskussion. Ich habe jetzt eher Mühe, wenn der Mbappé auch so einen Aufruf macht, aber nicht Le Pen wählen. Er hat es ja natürlich eleganter formuliert, aber es ist auf das rausgekommen. Oder wenn jetzt deutsche Fußballclub indirekt sagt, nicht AfD wählen. Erstens glaube ich, es nützt nichts. Ich glaube nicht, dass tut sogar eher. Die Leute lassen sich einfach nicht gerne etwas sagen und bevormunden. Und da bin ich jetzt eher eigentlich für eine Trennung. Also wenn es so ins Erzieherische geht, wenn Fußballer oder Clubs den Eindruck haben, aufgrund von ihrer Sympathie, die sie haben, und ihrer Glaubwürdigkeit, und das ist etwas Sympathisches, der Sport und Fußballer, und man ist Fan von denen, dass die jetzt mir sollen sagen, wie ich soll wählen soll. Selbst wenn ich Fan bin, dann würde mich auch stören. Das Gleiche ist, wenn Taylor Swift sagt, wählt nicht den Trump. Das hat wahrscheinlich ein Großteil von ihren Fans gut gefunden, aber ein gewisser Teil auch irgendwo gestört. Oder? Man will ihre Musik hören und nicht unbedingt sich von ihrer Bevormundung. Ich merke mir, das passt mir nicht. Wenn wir oder generell, wenn die Leute irgendwie soll von Leuten, die gar nicht eigentlich aus dem Business sind, aufoktroyiert werden, was man zu wählen hat und was nicht, mich stört das persönlich.
Spannend. Ich wär noch nicht bei dir, du hast es gerade gehabt. Aber also vor allem nicht beim Beispiel Mbappé. Ich glaube, das finde ich grosse Ausnahme, weil er ist ja in dem Sinn gerade direkt betroffen davon. Er ist in dieser Bevölkerungsgruppe, die ja von dieser Partei direkt angegriffen wird, Kind mit Migrationshintergrund. Und dann finde ich schon, wenn es quasi positiv Beispiel wie ihn gibt, wo halt quasi das ja, in Frankreich sozusagen geschafft hat und dort ein grosser Superstar ist, wenn der gerade zu einem dann hinsteht und sagt, hey, für Menschen wie mich ist es schwierig in diesem Land, wenn die und die an die Macht kommen, dann finde ich es mega berechtigt. Bei diesem kann man darüber diskutieren, wenn man selber wie nicht so davon betroffen ist oder nicht in dieser Bevölkerungsschicht drin ist, wo dann irgendwie betroffen wird, ist vielleicht auch fast ein bisschen heuchlerisch, je nachdem. Aber ich finde es gerade bei diesem Fall gar nicht.
Und das Gleiche kannst du ja noch, eben, wenn du jetzt Vereine beziehst, die sich zum Beispiel in Deutschland ja, auch gegen die AfD gestellt haben, weil sie sich ganz klar für Vielfalt, für demokratische Werte stark machen, ja, ist das ein Stück weit auch ihr gutes Recht, weil ich glaube, der Fußball steht ja genau für die Werte, oder? Also, wenn sich nachher Leute, die AfD wählen, durch so Kampagnen angegriffen fühlen, dann müssen sie sich vielleicht auch hinterfragen, hey, wieso bin ich denn überhaupt Fan von dem Verein?
Ich sehe es anders, oder? Ich meine, Fußballclubs, die haben ja Philosophie, die ich ja 100% unterstütze, von Inclusion. Alle sind dabei, alle Hautfarben, alle sexuelle Ausrichtungen, alle. Nur offenbar nicht alle politischen Gesinnungen. Hm. Und das finde ich nicht in Ordnung. Es darf doch auch einer, der die AfD wählt, nach Schalke kommen. Es ist ja dort sogar die stärkste Partei. Mit dem muss man nicht sagen, dass es gut ist, dass die AfD die stärkste Partei ist. Aber die machen einen grossen Fehler. Sie unterscheiden, das ist in Amerika anhand von Trump gross diskutiert. Sie unterscheiden nicht zwischen den Politikern und den Wählern. Oder? Die AfD hat Nazis drin. Ja, übrigens auch bei weitem nicht alle. Ich glaube, Frau Weidel ist nicht ein Nazi. Aber sie haben Nazi-Figuren drin, wie der Höcke. Oder wie heisst er? Björn Höcke. Die aber die AfD wählen, unter denen hat es ganz viele, die haben vielleicht das letzte Mal SPD gewählt oder die Linken, und die wollen jetzt vielleicht ein Protestsignal setzen. Und das sind keine Nazis. Sie sagen vielleicht, ich finde, man muss schärfer vorgehen bei kriminellen Ausländern, hat all die Anschläge gegeben und so weiter. Für das kann man Verständnis haben, für das Wählerverhalten, das sind wegen dem keine Nazis. Aber eigentlich ist das, was sie senden, oder, ist eben dann nicht Inclusion, sondern wir wollen keine solchen Fans. Und ich glaube, das tut der Sache nicht helfen. Das ist eher eine Radikalisierung, ein Ausschliessen, statt dass man eigentlich, überall sonst ist Inclusion, aber die, und das sind nicht Nazis würde ich nicht ins Stadion wählen haben, aber das, von diesen 20-25%, die AfD wählen, ist in der Wählerschaft ein ganz kleiner Teil derart extremistisch. Und das so mit dem Signal, mich stört das. Beim Mbappé kannst du sagen, ja, der ist auf eine Art direkt betroffen. Aber glaubst du, dass irgendjemand jetzt wegen dem nicht Le Pen gewählt hat? Oder? Ich meine, man kann sich dann auch auf den Standpunkt stellen, das ist so ein privilegierter Mensch, einer der reichsten Franzosen, und der sagt mir jetzt, ich fühle mich diskriminiert. Es hat etwas so... Oder? Trump ist ja jetzt extrem gewählt worden, viel mehr als vor 8 Jahren oder vor 4 Jahren, von Minderheiten. Eigentlich. Gerade die angeblich unterdrückt werden von ihm. Das zeigt ein bisschen... Mit dem Erzieherischen, mit dem so, eben, das sind dann die Prediger, oder, die irgendwie aus diesen Stadien raus das sagen. Aber du, weißt, ich bin auch dafür, ich bin für eine absolut freie Gesellschaft. Wenn das Club haben die Freiheit, das zu machen, die Spieler haben die Freiheit, das zu machen. Ich habe ja vorhin an den Sutter gelobt, wenn er das Mut hat, das zu machen. Das sehen auch in Uchen. Mich stört weniger politische Äußerungen, also so quasi. Du darfst nicht aussagen, oder? Wählt nicht diese. Also, man kommt auch in heikle Gefilde rein, oder? Kauf nicht bei denen, wählt nicht diese. Das hätte so etwas Ausschliessendes. Und gerade im Sport, finde ich, ist wirklich Inklusion absolut entscheidend.
Ich finde eben, also klar, wir können über die Wirkung von Aussagen immer diskutieren. Da bin ich ein Stück weit auch bei dir. Ich finde es grundsätzlich einfach positiv, dass es Leute gibt, die sich überhaupt getrauen. Also eben, dass Mbappé sich überhaupt getraut, anzuhocken und so etwas anzusprechen. Weil natürlich viele Sportler und auch Sportlerinnen sich vielleicht eher ein bisschen gehemmt fühlen, da auch mal ihr Innenleben an einer PK zu präsentieren.
Das finde ich auch. Und was mich mehr stört, wenn es so institutionell ist, wenn die Vereine oder dann irgendwie sagen, so und so, das stört mich. Oder eben auch bei den Verbänden. Oder? Wobei, es ist nicht schwarz-weiß, oder? Wenn es so die, hat mal die Claims gegeben, kein Raum für Rassismus oder so, gegen das kann ja niemand etwas haben. Oder? Das zielt ja nicht irgendwie auf einzelne Leute. Aber am Beispiel AfD muss ich sagen, ja, eben, es nützt ja nichts. Es ist eher kontraproduktiv, behaupte ich.
Ich sehe, das gibt vielleicht noch ein bisschen längere Folge, die
schon drüber abhalten. Im Hauptthema sind wir einfach immer noch nicht angekommen. Jetzt müssen wir zum Hauptthema
holen. Aber es ist auch schon ein bisschen Politik gewesen.
Also, Anfangs März ist ein Artikel erschienen von dir, Patrick, mit dem Titel FIFA-Chef Infantino wünscht sich Russland an der Fußball-WM. Ich probiere es mal kurz und knackig auf den Punkt zu bringen. Also der Gianni Infantino möchte den Boykott von Russland am liebsten so schnell wie möglich aufheben und dafür sorgen, dass die WM 2026 zur grossen Friedens-WM wird, damit er und sein guter Freund, der Donald J. Trump, schlussendlich als die grossen Helden dastehen. Habe ich es gut zusammengefasst?
Ich glaube, das ist sehr gut zusammengefasst. Ich würde sogar noch weitergehen und auch noch den Putin einbeziehen. Also ich denke, er träumt nachts davon, dass er im Finale in New York in der Mitte steht, Gianni Infantino, links von ihm der Donald Trump, rechts von ihm der Putin. Und er ist dann quasi die Symbolik vom Bild, er als Gianni und aber auch der Fußball als Sportart hat jetzt eigentlich quasi den Frieden gebracht. Das sind die Träume, die er träumt.
Also den Friedensnobelpreis kann man gerade ihm geben? Denn.
Am liebsten gerade ihm, aber dann wird vielleicht Donald Trump eifersüchtig, er wird ja auch.
Vielleicht, wie bist du auf die Geschichte gekommen? Wie ist das entstanden, dass du die erfahren hast?
Ja, ich habe einerseits... Also, kennen ist zu viel gesagt. Ich habe einfach Gianni Infantino schon x-mal auftreten gesehen und auch schon interviewt. Und zum Beispiel am letzten WEF im Januar in Davos kurz mit ihm geredet, nachdem er gerade von der Inauguration gekommen ist. Aus Washington ist ja als, glaube ich, einer der wenigen oder sogar einzigen Schweizer eingeladen gewesen, an die Inauguration von Donald Trump. Und da haben wir gesagt, grossartig gewesen, oder? Das Fest. Also, er mag den Trump sehr gut. Gleichzeitig ist er Putin näher. Das ist ja schon viel beschrieben. WM18 in Russland. Und da gibt es x Bilder, wenn man googelt, Gianni Infantino mit Putin. Und dann habe ich gehört aus der FIFA, aber aus einer eher, sagen wir nicht jetzt obersten Chargen, aber gut informierte Leute, das ist ja jetzt überall an der Bestrebung Waffenstillstand, Friedensverhandlungen. Und wenn das wäre, einfach Szenario, es kommt jetzt zu einem Waffenstillstand mit Friedensverhandlungen, ganz abwegig ist es nicht. Jetzt haben sie ja diese Woche minimäßige gemacht, oder? Friedensverhandlungen sollen kommen später, aber jetzt mal irgendwie 30 Tage kein Angriff auf Infrastrukturen. Dass dann in so einem Fall man könnte wieder den Russland-Boykott aufheben, wo ja UEFA und FIFA damals beschlossen haben nach der Invasion. Und dann wäre natürlich das grossartig, ich jetzt vielleicht das übernehmen, was die sagen, wenn man Russland gerade schon könnte für 26 an die WM holen. Es wird ein bisschen eng mit dem Spielplan, oder? Ich meine, jetzt fangen die Qualifikationen an, je nach Kontinent und Gruppe, früher oder später. Ich glaube, es gibt nur noch eine Gruppe, die realistisch wäre. Also übrigens, Weißrussland ist ja auch noch auf dem Tableau bereits, oder? Dass man das noch irgendwie könnte einfädeln, es wird wahnsinnig eng. Und die UEFA muss auch noch einverstanden erklären. Aber das ist sein Traum, oder? Der grosse Friedensfürst Infantino und die FIFA als die, die faktisch den Weltfrieden gebracht hat.
Ich finde es spannend, weil so nach der WM Katar, wo ja auch schon enorm politisch aufgeladen war, haben wir so gedacht, ja, woran führt es echt? Und jetzt die nächste WM steht an und es wird eigentlich noch viel mehr politischer, oder?
Ja.
Also jetzt ja. Gerade natürlich durch die zweite Amtszeit von Donald Trump. Wo willst du da überhaupt anfangen? Du hast ja momentan den Handelskrieg mit den Co-Gastgebern Mexiko und Kanada, wo ein riesiges Problem aktuell ist. Also in Kanada würde sich am liebsten momentan lieber Richtung Europa orientieren, wie mit den USA irgendwelche Geschichten weiterzuführen. Also das ist enorm, oder, was ja. da gerade abgeht.
Und im 26 ist ja ein Wahljahr in Amerika, also Zwischenwahlen. Oder? Die WM ist im Sommer, dann im, glaube ich, im November sind die Zwischenwahlen. Also das ist 4 Wochen lang
eine riesige Präsenz.
Midterms, oder? Also der Trump muss dort schauen, dass er sich die republikanische Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus kann sichern. Und er wird sich natürlich in Szene setzen dort, oder? Und ich meine, da gell, das wird jetzt nicht mal, ich gehe jetzt gleich bis auf 36 zurück, Hitler, Olympische Spiele in Berlin. Also, die haben das auch als Bühne genutzt damals, 3 Jahre nach der Machtübernahme der Nazis, um irgendwie das friedliche, schöne Berlin und die Offenheit zu demonstrieren. Und das haben ja eingesehen, demokratische Staatschefs, man nicht nur zu Diktaturen gehen, haben die Bühne immer genutzt. Und es ist irgendwo naheliegend, dass dann auch ein Trump im 26 im Lichte der Welt, Öffentlichkeit, wie viele Zuschauer damals der WM-Finale? 1,5 bis 2 Milliarden. Also jeder 4., 5. Mensch auf der Welt schaut das live und alle anderen kommen sonst noch mit über und Amerika wird als Hostland sicher noch höhere Einschaltquoten haben, um sich da in Szene zu setzen. Vielleicht macht er dann dort Frieden mit Kanada und sagt irgendwie, schau, die Zölle sind aufgehoben mit der WM. Also das ist ja alles möglich, oder? Das ist ja wieder die enorme Aufmerksamkeit, Bühne, wo die Männer sind sie ja meistens, für sich nutzen. Trump, Putin hat sie vorgemacht im 18. In Russland selber, auch im 14. in Sochi. Was ist das? Olympische Winterspiel. Mhm. Wenige Monate nachher hat er Krim annektiert. Oder? Also dort hat er noch alles schön gezeigt. Oder? Frieden, Freude. Dann Krim annektiert. Jetzt Einmarsch in der Ukraine war ja am 22. gewesen, im Februar. 4 Tage nach Ende der Olympischen Spiele in Peking. Oder? Also Spiele und Weltpolitik und Kriege sind einfach nahe beieinander. Und wenn sich jetzt die könnten inszenieren als Friedensfürsten, oder? Ist dann eine Frage, ob Zelensky auf der Tribüne wäre. Aber die 3 Herren, die wir erwähnt haben, das, von dem träumen die, da bin ich sicher. Das ist der grösste Traum, das Gruppenbild.
Mhm. Trump und Infantino, was ist das für eine Freundschaft? Also eben, es ist ja allein schon absurd, dass der Infantino im Oval Office hockt, ja, wenn die Amtseinführung läuft, ja, oder?
Also, und nachher ja wieder, also an dem Tag, wo ich den Artikel geschrieben habe, ich habe das gar nicht gewusst, wo der fertig war und online gegangen ist, wenige Stunden später sehe ich Bilder von Trump und Infantino aus dem Oval Office. Ich, was ist jetzt das? Ich hätte ein aktuelles Bild, wenn nicht. Also die hatten einen 12-Minuten-Termin im Oval Office. Gerade per Zufall dann, weil irgendeine Taskforce für die WM eingesetzt wurde, hat Infantino wieder ins Oval Office. Mhm. Also er war dort schon wieder gewesen. Er ist auch an den beiden Psychen von Trump am WEF. Das war, glaube ich, 20 und 21, also ganz am Schluss von seiner Amtszeit 1, ist er auch mit dem Infantino immer wieder gesehen worden. Er hat auch ein Nachtessen gegeben, wo er dann einen Ball geschenkt hat, eine Rückennummer, ich glaube 26, Trump. Der Trump findet das Geilste, oder? Ich meine, der Trump blüht ja auf, wenn er irgendwie der Star sein kann. Er ist ja eine Celebrity-Figur ursprünglich auch und Fußball ist Showbiz. Und wenn dann einer zu ihm den Schmaus bringt, oder? Auch die Box Geschichten, oder? Er hat ja da beste Beziehungen zu diesen Boxveranstaltern und das sind ja riesige Figuren. Dort ist er auch populär. Also wenn der Trump an einen Boxkampf geht, wird er dort abgefeiert, wie blöd. Übrigens interessant auch am Super Bowl. Das haben ja, muss ich sagen, das ist ein bisschen medienkritisch. Das haben ja die linearen Fernsehen, hat man das nicht so mitbekommen, aber er ist nachher gesehen, die sozialen Medien. Super Bowl war der erste US-Präsident, der im Finale war. Und wo sie ihn eingeblendet haben während der Nationalhymne, haben sie das gesehen? Haben sie ihn eingeblendet, er hat salutiert und in dem Moment, wo sein Bild im Stadion gekommen ist, hat es einen riesen Jubel gegeben im Stadion. Also er ist in Sportkreisen extrem beliebt. Kampfsportarten sowieso, Super Bowl, Fußball kann ich nicht beurteilen, was das für Leute sind da in New York im Stadion. Ich komme dann nachher darauf an, was für Teams das spielen. Aber er sucht natürlich irgendwo Masse, Begeisterung. Er ist ein Showstar, er will, dass man von ihm in die Knie geht. Und der Infantino macht ihm das möglich und gibt ihm das Gefühl. Oder? Das ist. Ja, das checkt der Infantino natürlich intuitiv.
Und der Infantino findet es aber auch geil, sich dann mit diesen Leuten zu umgehen, natürlich.
Gegenseitig,
oder?
Genau.
Ja. Darum ja. ist er auch nicht beim Putin mhm. und beim, ja. beim Trump. Er findet das super cool, oder?
Ja. Das ist auch noch meine Frage dazu. Also, hast du das Gefühl, es ist eine ehrliche Freundschaft oder ehrliche Kollegschaft. Doch. Ich meine, ein Stückchen könnte man sagen, wahrscheinlich aus Sicht von der FIFA und dem Infantino ist es auch alternativlos. Also, ja. wenn es nämlich verscherzt ist mit dem ja. Trump, ich habe irgendwo gelesen, die FIFA ist grösser als viele Staaten, aber die FIFA ist nicht grösser als die USA.
Ja, und ich glaube, er würde es auch gleich machen, wenn Kamala Harris gewählt worden wäre. Also ich sage nicht, dass der Infantino politisch auf Linie ist mit dem Trump, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das ist schon Opportunismus, oder? Aber er hat natürlich auch eine Macht, oder? Das stimmt schon, was du sagst. Aber meine, der Infantino gibt Bühne. Er ist auch mit seinem Kongress, der entscheidet, wo die Veranstaltung stattfindet. Der Blatter ist, glaube ich, 18 Jahre im Amt gewesen. Der Infantino ist jetzt auch schon seit dem 16. Das sind langjährige Präsidenten, oder? Wo, also, wenn du dich mit denen gut stellst als Staatschef, kannst du dort etwas rausholen. Die brauchen einander. Also, der Infantino hat schon auch Macht.
Spannend. Was ich auch noch so ein bisschen das Gefühl habe, ist, wahrscheinlich liebäugelt der Trump ja auch ein bisschen mit dem Modell, wo der Infantino aus der FIFA gemacht hat. Ja. Oder? Also einfach so ein bisschen, dass man ein bisschen wegkommt von den demokratischen Normen. Ja. Opposition ein bisschen gefügig macht, oder? Ja, wenig Widerstand zuzulassen. Wenn man jetzt schaut, wie die letzten zwei WM-Vergaben abgelaufen sind, per Akklamation. Ich hoffe, ich kann es richtig sagen.
Das ist richtig gesagt, absolut.
Wir haben nicht mal etwas dagegen unternehmen. Das war gar nicht möglich gewesen. Von dem träumt natürlich ein Donald Trump auch, oder?
Es sind so Pseudowahlen, oder? Vordergründig demokratisch, man stimmt ja ab. Aber also, Amerika ist schon Demokratie, man versteht mich richtig. Aber bei der FIFA, ich habe jetzt FIFA gemeint, oder? Vordergründig stimmt man ab. Aber eigentlich ist klar, der Infantino ist gewählt und der Trump träumt. Er bewundert den Xi Jinping, er bewundert den Putin, er hat schon Witz darüber gemacht, dass quasi über eine weitere Amtszeit muss gar nicht mehr abgestimmt werden. Also das ist sein Wunsch, dass er irgendwie nicht realistisch ist. All die, die nachher da wegen dem Zitat irgendwie Angst bekommen, die habe ich jetzt nicht. Er ist ja auch vieles ist Show bei ihm. Aber es tut ein bisschen zeigen, er bewundert die Strongmen, die starken, langjährigen Männer, oder, die an der Macht sind, die irgendwie das im Griff haben, die irgendwie exekutieren, die machen. Executive Order, das ist ja sein Instrument zu regieren. Und Infantino ist natürlich so einer. Und ich meine, FIFA ist ein globales Business und hat irgendwie, kann Menschen auf der ganzen Welt bewegen. Da hat er schon Respekt.
Jetzt hat die USA die Club-WM nächsten Sommer, wo kommt. Eben ein Jahr darauf die WM, also wirtschaftlich, wenn man das, ich glaube, dreht, ist irgendwie insgesamt von 40 Milliarden Dollar Umsatz, 200'000 Arbeitsplätze, die geschaffen werden, also ein wirtschaftlicher Faktor auch. Aber man kann natürlich schon auch sagen, oder da, wo jetzt kommt, oder auch auf dem Programm steht, ist für Donald Trump auch in politischer Sicht wichtig, oder? Also, dass er...
Ja. Meine, er kann sagen, ich habe das auf Amerika geholt, oder? Er wollte ja alles auf Amerika holen, Industrie zurückholen und. Für das macht er ja Zölle. Und das ist sein Narrativ, oder? Ich bringe es auf Amerika, ich bin der strong man, wo Amerika stark macht und am besten sollte jede WM in Amerika stattfinden von jetzt an. Leider gibt es noch Saudi-Arabien und ein paar andere, die sich erwähnen, oder? Wo auch noch ein paar starke, reiche Männer
ja,
haben,
die regieren. Die blöden Regeln, oder? Dass es
ja, das mit dem Turnus, da werden sie auch dort eine Lösung finden bei der FIFA.
Das
haben sie jetzt auch sehr elegant gemacht, mit dem, dass Saudi-Arabien wieder können machen mit dem Turnus, wo man mit der einen WM gerade irgendwie drei Kontinente gleichzeitig kann abspeisen kann. Also das geht schon. Funktioniert schon. Was noch spannend ist, wenn so ein bisschen die Rückkehr von der Russen wieder in Fußball. Was ist eigentlich dort deine Haltung dazu? Sollte man das machen? Jetzt mal ganz unabhängig von Freundschaft von Infantino mit Putin und Trump und wem auch immer, sondern es wirklich einfach nur rein faktisch. Weil ich bin persönlich gar nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ob man, also wie lange soll man so eine Nation tatsächlich ausschliessen, beziehungsweise wieso genau Russland und viele andere Nationen, die auch kriegen, nicht? Also wo steht die Grenze so?
Ja, ich habe noch das Urteil von dem internationalen Sportgerichtshof, wie heisst das, Kass oder so, gelesen. Warum? Weil die Russen haben ja Rekurs gemacht gegen den Entscheid von UEFA und FIFA, sie auszuschliessen. Und dann hat der Gerichtshof gesagt, der Grund sei, dass die Integrität der Wettbewerbe nicht gesichert sei, was immer das heisst. Oder? Das heisst, wann ist die Integrität und die Sicherheit von der Wettbewerb wiederhergestellt? Das müssen wahrscheinlich die Sportjuristen entscheiden. Ich würde es mal sagen, politisch gesehen, wahrscheinlich wirklich dann, wenn man einen Frieden hat mit einem Abkommen, nicht einfach einen Waffenstillstand. Wenn jetzt, also deine Frage, wenn jetzt was ja schön wäre, sich würden die Ukraine und Russland wahrscheinlich mit Involvierung, sicher mit den USA, auf eine Lösung einigen, die auch die Ukraine Hand bietet, dann steht wahrscheinlich dem nichts im Weg. Oder? Mhm. Das ist ja nicht, soll ja jetzt nicht für Generationen ausgeschlossen sein. Aber was wahrscheinlich heikel ist und was Gefahr wäre, dass wir eben Putin, Trump und vielleicht Infantino das miteinander ausmischeln, auf Kosten von der Ukraine, muss man sagen, das ist ein weiterer Grund, dass eigentlich Russland sich bestätigt fühlen kann, dass sie es richtig gemacht haben, indem sie die Ukraine überfallen ist. Man kommt ja davon, oder? Aber das wird sehr politisch, auch mit Sanktionen. Ich glaube, dass eher FIFA und die UEFA werden ihre Bahn aufheben, als man die Sanktionen wird aufheben, zum Beispiel von der EU und von der Schweiz. Das geht dann wahrscheinlich länger. Das sind dann Sportverbände, auch sehr, sehr schnell wahrscheinlich. Ob ich es so schlimm finde, wenn man jetzt einen Frieden hat, könnte von mir aus wieder mitspielen. Oder? Also, weil eben, wir haben vorhin gesagt, da sind wir ja einverstanden, Sport und Politik lassen sich nicht trennen. Und ein bisschen, dass man in diese Richtung denkt und nicht den Sport als Instrument nimmt, jetzt jemanden zu bestrafen, langfristig, finde ich auf eine Art richtig. Oder? Bei den Olympischen Spielen, wie es schon wieder redet, haben sie, glaube ich, einfach können teilnehmen als Sportler, aber nicht als Nation.
Genau, ja, ich glaube, einfach das unter neutraler Flagge.
Das ist halt im Fußball nicht möglich, das macht wenig Sinn. Oder? Aber
es war tatsächlich die Idee am Anfang. Also, es ist nicht geheiss unter neutraler Flagge, aber sie haben Nationalmannschaft zuerst, das war ja die Idee von der UEFA, quasi als... ich weiß nicht, wie sie es nennen wollen, Fußballmannschaft vom Verband Russland oder so.
Ja.
Und nachher haben sich dann die anderen Nationen gesträubt und dann gesagt, hey, nein, wir treten nicht an gegen das Team. Ja. Und erst dann sind sie überhaupt ausgeschlossen worden. Das sind ja wirklich auch andere Nationen, ich glaube unter anderem Polen sicher, die an vorderster Front dabei waren, die gesagt haben, hey, nein, gegen die treten wir nicht an.
Aber stell dir vor, es würde irgendwie zum Spiel kommen. Also geschweige denn Russland, Ukraine, das ist ja eigentlich fast nicht vorstellbar. Auch noch auf Jahre hinaus, das sind so tiefe Wunden. Man sieht es ja, obwohl die Balkankriege ja schon 20, 30 Jahre zurückgelegt, bis heute sind das ja Hochrisikospiele, wenn Balkanteams aufeinander treffen. Sogar wenn ja die Schweiz mit ihren Balkanspielern irgendwo auf Serbien trifft, ist das immer. Das sind so lang nachwirkende Wunden, wo ja auch eine Generation in dem Fall dazwischen liegt. Da sieht man wieder, du kannst es nicht einfach abstreifen. Man kann nicht sagen, das ist nur Sport. Gehörst du dann aus den Fanecken und mit Chestern und allem, was gemacht wird. Das ist fast nicht machbar.
Es gibt, glaube ich, auch immer noch Begegnungen, die nicht stattfinden dürfen. Ja. Also jetzt gerade aus dem Balkankrieg, aus einer Serie, wo bei jeder Auslosung von Anfang an ausgeschlossen wird, dass die gegeneinander spielen. Ich glaube, Serbien, Kosovo oder so, das wird es nie geben.
Wobei, das ist ja auch gerade aktuell ein Riesenthema, das an Absurdität absolut nicht zu überbieten ist. U21, EM 2027 wird ja in Albanien und in Serbien durchgeführt. Und also das sind jedes Mal, bis jetzt, wenn Albanien gegen Serbien gespielt hat, hat es irgendwie einen Skandal auf dem Platz gegeben. Also die Nationen sind ja wirklich verfeindet.
Doch, also, da kommt der Sport einfach an Grenzen. Ja. Und das ist der ultimative Beweis, das sind ja nicht A-Teams, oder? Dass Politik immer mitspielt. Und du siehst es sogar, man kann noch weiter, da schließt sich der Kreis zum Anfang, zum Provinzfußball. Ich meine, du hast selbst in Juniorenmannschaften in der friedlichen Schweiz, hast du je nachdem, wenn in beiden Mannschaften ein Ausländeranteil eher Richtung Serbien lastig ist oder Richtung Albanien lastig, hast du immer mal wieder Eklas und Zusammenstöße und Schiris, die nicht müssen, was sich jetzt verhalten sollen. Und das sind jetzt zum Teil sogar Junioren, wo du denkst, die können sich die überhaupt erinnern, was da mal. Oder das ist wie. Das bringst du wie nicht weg. Nahost ist das gleiche Thema. Das sind nicht so Fußballhochburgen, aber es war auch ein Thema. Und hingegen Ukraine und Russland sind eigentlich starke Fußballländer. Auch im Clubfußball haben die immer mal wieder. Dynamo Kiew haben Spitzenmannschaften. Und die haben früher wie selbstverständlich gegeneinander gespielt. Und ich glaube, das wird. Wir haben jetzt immer von den Nationalmannschaften geredet, aber meine, auch in den europäischen Wettbewerben, Clubwettbewerben, glaube ich, gibt das auf Jahre hinaus, auch wenn man Frieden hat in der Ukraine formell, gibt das noch ganz grosse Themen.
Auf jeden Fall. Übrigens auch spannend, wenn du schon Serbien und Albanien ansprichst, die treffen ja in der WM-Quali aufeinander. Kann man wahrscheinlich auch gespannt sein. Ich glaube, das erste Duell ist am 7. Juni, Albanien-Serbien. Mal schauen, wie angenehm, dass es ist. Nicht habe ich auch gestaunt, dass das überhaupt möglich war. Aber eben Serbien, ja. Kosovo wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen.
Ja. Hm. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt mir überlege, was würde Infantino oder der UEFA-Chef zu dem sagen, es könnte natürlich auch Chancen sein, wenn es gut läuft, oder? Kann es auch wiederum gleich eine versöhnende Signalwirkung haben, sollte es eigentlich auch haben. Aber es kann natürlich völlig aus dem Ruder geraten und dann ist das Gegenteil, oder?
Spannend. Das hat, was, also ein Aspekt, den wir jetzt gar noch nicht diskutiert haben, ist ja jetzt bei dieser Thematik Russland wieder zurückzubringen in die sportlichen Wettbewerb. Du, Eva, das hast du geschrieben, wird dort wahrscheinlich etwas dagegen haben, dass man Russland schnell wieder zurückbringt?
Ja, mein, die UEFA ist jetzt auch nicht ein hochdemokratischer Verein, aber gleich natürlich die Länder, die Mitgliedsländer haben etwas zu sagen und die sind es ja auch gewesen, glaub, vor allem Polen und die baltischen Staaten, die sofort gedrängt haben, dass man Russland ausschliesst und dass die jetzt einfach so sagen, April, April, wir machen wieder alles wie voran, ist eher unrealistisch. Also dort in Europa hast du natürlich schon noch eine sehr starke, ich finde zum Glück, antirussische Haltung und ich denke auch grosse Verbände wie Frankreich, Deutschland weiss man nie so recht. Aber möglicherweise werden die nicht einfach so handbieten. Und ich meine, die Qualifikation läuft über die europäischen und die anderen Kontinentalverbände. Also da kann ich einfach die FIFA sagen, wir sind mit Infantino passt und wenn man mit dem Putin telefoniert hat, Russland kann jetzt in die Gruppe D. Das muss über die UEFA laufen. Und die geht es wahrscheinlich nicht so schnell.
Das geht vielleicht als das Schlupfloch, oder? Dass sie sich noch ganz schnell über einen asiatischen Verband.
Ja.
Weil sie haben doch jetzt auch, wenn Russland ja Testspiele hätte wollen machen, haben sie die immer im asiatischen Fußballverband gemacht.
Das ist ein interessanter Punkt. Also, ich meine, am Xi Jinping würde es wahrscheinlich nicht liegen. Und an ein paar autoritären Staaten in Asien. Das kann eine neue juristische Auseinandersetzung geben. Das lange, dass es erstmal nicht über die UEFA, sondern über asiatische Verbände oder Weg an die WM finden, ich weiss es nicht.
Das ist interessant, aber ich weiss auch nicht, wie, also eben, wahrscheinlich schon so, dass es extrem viele Nationen gibt, die nicht so Fan davon sind. Aber es hat jetzt auch schon Aussagen gegeben von innerhalb von der UEFA, die gar nicht so kritisch sind. Zoran Lakovic, UEFA-Direktor Nationalverband, hat gefunden, er hoffe, dass der russische Sport einschließlich Nationalmannschaft wieder dorthin zurückkehrt, wo er vor der Situation war. Er will, dass sie wieder in die europäische Sportfamilie zurückkommt.
Ja, und das, interessant.
Und das ist eben nicht ganz uninteressant in dem Fall, weil er hat einen Vergleich gezogen. Er war früher Generalsekretär vom serbischen Fußballverband und hat einen Vergleich gezogen zu der EM 1992, wo ja Jugoslawien ausgeschlossen worden ist. Übrigens, Dänemark ist ja nur wegen dem dann nachher überhaupt Europameister geworden. Und er hat gesagt, dass das völlig ungerecht war damals und darum findet er das bei den Russen auch ungerecht.
Ja, es kommt bewegt rein. Es ist wahrscheinlich wirklich davon abhängig, wenn ein Frieden gefunden wird, die Optimisten sagen, das könnte passieren, dann ist wahrscheinlich der Weg frei. Und da finde ich auch, Fußball muss dann nicht der Letzte sein in der ganzen Gesellschaft, der dann sagt, okay, jetzt dürft ihr wieder. Also das finde ich okay, wenn es im Sport dann dort ein schneller geht. Ein bisschen Friedensfunktion und eben Inclusion und so, finde ich irgendwo schon, hat der Sport. Also das ist nicht nur FIFA PR. Das stimmt ein bisschen, oder?
Die Frage ist natürlich eben, ob das überhaupt noch vom Zeit läuft eigentlich.
Also es ist wirklich... Ja.
Spätestens
der Trump würde ich sagen, per Executive Order kann er noch draussen 24 Stunden vor dem Eröffnungsspiel irgendwo in eine Gruppe reinmischeln, aber ich glaube, so geht es nicht.
Vielleicht sind sie noch ganz kurz nach Russland zum Gastgeberland erklären und irgendwie Kanada noch die paar Spiele in den Weg nehmen.
Ja, also Kreativität kennt ihr dann keine Grenzen. Oder? Das, wenn der Gazastreifen zu der Riviera machen, hast du vielleicht auch noch eine Idee, wie wir Russland in den letzten Sekunden noch ans Turnier bringen.
Ja, es ist wahrscheinlich eine Diskussion, wo auch selbst wenn es so weit wäre, immer noch heiß bleibt, oder? Weil schlussendlich hast du immer noch einen Aggressor, ein Land, das einen Angriffskrieg veranstaltet hat. Und am Schluss will man das einfach von heute auf morgen vergessen. Das ist irgendwie halt schwierig.
Ja, und da gibt es auch immer noch die Variante, nehmen wir jetzt mal an. Es würde einen Weg geben, sogar ohne Trumps Executive Order, sondern einfach saubere Prozesse, UEFA, FIFA, es langt noch. Oder? Dann kann es natürlich auch sein, dass es Mannschaften gibt, die sagen, ich will nicht gegen die spielen. Also, auch wieder ein bisschen historisch gesehen, das sind glaube ich, Olympische Spiele 1980 in Moskau, das sind ja mehrere Länder nachher nicht gekommen. haben einfach nicht teilgenommen. Wenn selbst noch jetzt in Katar 2022 der Fußball-WM haben zwar glaube alle Mannschaften teilgenommen, aber bei der Eröffnung sind ja viele Staatschefs dann nicht gegangen, aus Protest. Oder? Und Homosexualität war ein Thema, wie die verboten ist. Nein, wir gehen nicht, wir zeigen das nicht in so einem Land. Oder? Und das ist natürlich irgendwo weniger gravierend, als was wir jetzt bei Russland hätten. Und ob dann irgendwie zum Beispiel Polen, oder? Polen, wo extrem sich bedroht führt durch Russland, ob denn die würden sagen, die könnten sagen, ja, wir spielen aber jetzt nicht in dieser Gruppenphase gegen Russland. Das wollen wir nicht. Was machen sie denn? Können sie einen Vorfall in der Lage über? Also es kann noch viele Fragen nach sich ziehen. Es würde sicher auch Boykott geben. Ich meine, auch Schweizer Bundespräsident müsste sich dann wahrscheinlich überlegen, will ich jetzt irgendwie gesehen werden neben dem Putin auf der Tribüne. Könnte ja sein, dass das Eröffnungsspiel Schweiz-Russland wäre, oder? Wäre noch ein spannender Gedanke, wie sich da die neutrale Schweiz verhaltet. Wird man sehen. Ich glaube, es kommt nicht so weit, aber hypothetische Überlegung.
Ja, also ich glaube, es ist von dort extrem spannend. Da könnten wir wahrscheinlich recht lange darüber diskutieren. Aber ich glaube, wir können langsam ein bisschen zum Ende kommen. Oder hast du noch etwas, Nick?
Ja, also ich glaube, ich habe noch so eine abschliessende... Oder ich weiß nicht, ob ich möchte so nicht mehr so alt aber vielleicht mache ich jetzt ein grosses Fass auf. Aber... Das passt jetzt einfach so zum ganzen Gesprächsbogen, den wir hatten. Das Gefühl, ist der Sport politischer geworden? Über die Jahre?
Wir haben ja über den Mbappé geredet. Ich glaube, was Einzelsportler betrifft, eher weniger politisch. Also, das ist ja gesagt worden von euch. Der Mut, sich politisch zu äußern, nehme ich jetzt wahr, hat abgenommen. Hat auch mit Social Media zu tun und eben diesen Werbeverträgen. Und man will nicht anecken. Hingegen, alles rundum habe ich viel politischer geworden. Oder? Also die Vergaben von Grossturnieren, Reaktionen darauf, Boykott, irgendwelche Regenbogenbinden, die man anhat, man durch die Stadien irgendwie beleuchten in politischen Farben für irgendeine Aussage. Das habe ich den Eindruck, ist weniger gewesen. Ich rede jetzt vor allem vom Fußball. Das ist so ein bisschen losgegangen, eigentlich eher ab den Nullerjahren. Oder? Italia Novanta ist so die erste grosse WM, an die ich mich mag erinnern. Ich glaube, früher sind die WM weniger politisch gewesen. Es hat natürlich Ausnahmen gegeben. Auch nochmal etwas, was ich mich aber nur aus Historie erinnere, habe ich natürlich nicht erlebt, aber 1978 war, glaube ich, eine WM in Argentinien. Mhm.
Gewesen. Die war ja sehr politisch.
Dort war ein Militärkunde an der Regierung. Da sind auch riesige Geschichten offenbar gewesen. Wie gesagt, das weiss ich auch nur vom Lesen. Aber hat es wahrscheinlich immer schon gegeben. Aber jetzt mal, seit ich es ein bisschen überblicke, behaupte ich eher, in politischer Zeit leben wir auch, was den Sport betrifft. Ja.
Ich glaube aber, das hat mit dem zu, dass es allgemein politischer geworden ist, oder?
Ja. Es ist eine polarisierte Zeit. Zum Teil gibt es so eine Art Bekenntniszwang. Oder? Man muss sich fast wie eben distanzieren von den Politikerparteien, um irgendwie. Wobei, das ist jetzt wieder ein bisschen kehrt. Oder? Also eben auch die Diversity-Inclusion-Sache ist jetzt auch wieder, dreht man wieder zurück. Oder? Aber es ist einfach eine politische Zeit. Und wie halt der Sport und Fußball Teil ist, so ein wichtiger Teil von der Gesellschaft ist, ja, tut das den auch beeinflussen. Das ist nicht einfach im Vakuum.
Ja, spannend, wie sich das entwickelt. Vielleicht auch heute sind einfach auch mehr Hintergründe am Schluss bekannt, oder? Also es bleibt nichts mehr unaufdeckt.
Nein.
Wo vielleicht früher mal noch irgendwie dort eine Million und dort eine Million unter der Hand geflossen ist. Das ist, wird nicht mehr, ist heutzutage einfach nicht mehr möglich.
Ja, ich meine, wir sind, Sport ist Show, ist Kommunikation mit Smartphones, mit Digitalisierung. Du kannst, wer hätte das gedacht damals, wo ich zumindest mich für Fußball anfangen interessiere, habe ich ja noch eine Zeitung kaufen, um irgendwie meine Stars zu sehen. Und heute kann ich das, kann ich denen alle folgen und kann die Bilder anschauen. Und Massenmedien sind gleichzeitig auch Reichweite stärker denn je über all die Kanäle und das ist alles transparent irgendwie, oder? Und es ist präsenter denn je im Alltag. Also Sport ist noch nie so in das Leben hineingedrungen von den Leuten, aber eingedrungen klingt jetzt so aufgezwungen, aber sie wollen es ja auch. Aber das ist so präsent und da sind wir in einer politischen Zeit und dann gibt es den Connex. Oder? Das ist gar nicht anders möglich. Ich finde es okay. Ja?
Man sieht, also man kann eigentlich auch Wirtschaft und Politik Politikredakteur und auch ein bisschen Sportredakteur daheim sein. Ja. Schlussendlich läuft eh alles irgendwie Hand in Hand.
Ja, es gibt auch weniger Trainungen als früher. Oder? Das merkt man ja auch so beim Zeitung machen, dass irgendwie... Es gibt so viele Themen, weißt du gar nicht, ist das eigentlich Sport, Politik, Wirtschaft? Das ist ja auch ein riesiges Business. Und jetzt haben wir heute ein bisschen auf Politik fokussiert. Das finde ich faszinierend, ja.
Komm, ich muss jetzt gleich noch einen Abschluss noch mal eine nachlegen, aber
wir müssen schnell
über die grandiose Idee von der Halftime-Show reden. Ja. Die haben wir nämlich noch nicht beantwortet.
Ja.
Stimmt. Es hat ja am WM-Final 2026 eine Halftime-Show gegeben. Also hat es ja noch nie gegeben, Fußball, und es müssen ja also
sie werfen mit Superlativen um sich.
Es muss noch grösser werden, wie die vom Super Bowl.
Die grösste Show ever, hat, glaube ich, der Infantino so in einer tramschen Sprache gesagt, oder? Ja.
Okay. Ja, natürlich hast du wahrscheinlich den Trump auch mega Freude.
Mega.
100%, oder?
So gross wie möglich.
Was halten wir von dem?
Also ich glaube, was wir jetzt davon halten, Nick, ist... Also ich wäre überrascht. Ja, da wäre ich jetzt überrascht. Also nein, ich finde es natürlich schrecklich, aber ich weiss nicht, wie findest du, Patrick?
Also die Halbzeitshow beim Super Bowl, ich komme jetzt wieder von der Familie aus, meine Kinder schauen auf YouTube die Halftime-Shows schauen, oder? Und zwar mehrfach, oder? Triana, glaube vor 2 Jahren, jetzt Kendrick Lamar vor kurzem. Und die interessiert sich ja nicht für American Football. Aber die Halftime-Show, und das wollte ich mit dem sagen, die führt einfach auch junge Leute an den Fußball an, oder? Und ich glaube, dass in Amerika durch den Fußball, jetzt mal lassen wir mal den Trump auf der Seite, reden wir wirklich über den Fußball, hat der Fußball natürlich schon noch Nachholbedarf, oder? Und ich finde eigentlich schön, wenn Fußball eine Weltsportart ist, und ausgerechnet Amerika ist das irgendwo ein bisschen noch hinten drin. Das holt die Amerikaner und junge Amerikanerinnen und Amerikaner holt das ab, behaupte ich, wenn sie dort einen guten Act haben, und sie werden ja nur der Beste und der Größte und so, oder? Und,
meinst du, wie Taylor Swift den nächsten für den Trump-Trikot spielen?
Ja,
so
das ist heikel, oder? Also ich behaupte, also, wenn ich den Trump einschätze, würde er sogar noch mit dem Infantino zusammen den Act aussuchen, oder? Aber das Business geht wahrscheinlich vor. Und Reichweite und möglichst viele Leute erreichen. Aber ich habe es faszinierend gefunden. Ich habe doch mit 14 oder mit 16 mich null und nichts für American Football, oder ich habe nicht immer gewusst, was Super Bowl ist, interessiert. Meine Kinder haben das durch soziale Medien, TikTok und so weiter, haben das gemerkt. Kendrick Lamar hat einen Auftritt mit dem Super Bowl.
Und ist dann auch sehr politisch aufgeladen sehr,
und dann der Krieg mit dem Drake, habe ich wiederum vorher nicht, oder habe ich durch meine Kinder gelernt, was das für ein epischer Krieg ist zwischen den beiden Rappern. Und der Lamar hat können auftreten, und ich habe das natürlich dann auch geschaut, also Zeit versetzt, nicht in der Nacht. Und Rihanna und all das Zeug, was geschaut hat, ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt, ich meine, Michael Jackson ist ja dort schon mal auftreten, irgendwie in den 80er Jahren, unfassbar, was das alles für eine Geschichte hat. Das hat der Fußball nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es gut, wie es andere Leute anspricht, und ich finde, Fußball ist einfach auch eine riesige Show, und wenn man das noch ein bisschen steigern kann, bin ich fast ein bisschen Trump-mässig, dann kann man es noch ein bisschen greater machen. Das ist okay für mich.
Ich bin ein Stück weit schon auch auf Patrick seiner Seite, aber ich sehe es nicht, wie sie in der Halbzeit umgesetzt werden. Weil ich finde, sobald es einen Eingriff ins Spiel gibt, in die Rhythmen vom Fußballspiel, haben wir ein Problem. Und eine Halftime-Show in 15 Minuten herzubringen, ja, ist fast nicht machbar. Also, mach sie vor dem Spiel.
Aber weißt du, wie es am auch so kleine Act hat, sie amigs noch gehabt, so irgendwie vor dem Spiel oder so. An einem WM-Finale.
Es sind immer ein bisschen versucht, aber es sind immer meistens ein bisschen lächerlich.
Ja, und meistens ist es halt wirklich nur so 10 Minuten oder so. Also, ich bin ja am WM-Finale 2018 zu Russland gewesen, jetzt hat es auch schon irgendeine Show gegeben, aber es ist vielleicht 10 Minuten gegangen oder so. Und natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was beim Super Bowl gegeben hat. Ja, so eine richtige Halftime-Show. Also, ich bin dort jetzt fest Fußballromantiker. Ich weiss, es ist ein WM-Finale, das grösste Spiel. Es schauen, was haben wir gesagt, 4 Milliarden Menschen oder so.
Aber wird nicht immer vor dem WM-Finale irgendein Musikstück? Das hat es schon immer gegeben.
Das gibt es das gibt es
eh. Aber es ist wirklich der Gedanke, ein laufendes Spiel zu unterbrechen. Für so eine Show, die in sich ein mega Highlight ist, ist wirklich, das ist also, könnte man noch gut darüber philosophieren, ist das ein Tabubruch. Ich finde es noch reizvoll. Ich meine, was macht Sport und Show generell aus, ist Spannung und Emotion. Und das kannst du wie nicht im Toppen. Du bist mitten innen und tust es auf eine Art noch aufladen. Und es ist aber noch nicht entschieden. Es ist, meine, Sportphilosophen sagen, der Fußball ist so wie das Leben unter einem Brennglas oder eine Zuspitzung. Du kannst eigentlich im Sport kannst du alles erklären. Und das ist so eine mega Zuspitzung, dass es das Herzinfarkt geben wird. Und Kollaps, wie die Leute das nicht mehr emotional tragen können. Wenn jetzt, sagen wir, ein knappes Resultat, hast vielleicht noch eine strittige Szene gehabt, in 44 Minuten, und nachher kommt der Act der Welt. Und du weißt, nachher geht es weiter. Es ist fast too much zum Verarbeiten für Leute, die irgendwie. Aber gerade das ist so eine Emotion, die ich glaube, wir werden es erleben. Wird passieren.
Ich sehe mir, also es wird wahrscheinlich mega schwierig, dort einen passenden Act zu finden. Weil das ist, ich glaube, ein bisschen einfacher in dem Super Bowl-NFL-Kontext, ja. Ja. Weil du weißt, okay, irgendwie ein amerikanischer Popstar oder so, der passt gerade. Aber Weltmeisterschaft ist halt das globale Event, ja, ja. Oder? Und irgendwie alles musst
berücksichtigen. Ja, musst für alle, für die ganze Welt muss irgendwie passen. Also ich habe jetzt gerade gedacht, wenn jetzt das eben in Amerika wird es wahrscheinlich funktionieren und die Leute werden wahrscheinlich Freude an die vor Ort jetzt sowieso. Ich habe gedacht, wenn es Deutschland wäre, würde es wahrscheinlich so rauskommen wie dort im DFB-Pokalfinale. Dort haben sie sich mal als Pause-Act Helene Fischer gehabt, wo dann masslos ausgepfiffen worden ist. Ja. Von erst bis letzten Sekunde.
Ja. Es gibt ja auch die WM-Songs, oder? Im FIFA-Museum kannst du die alle hören in so einem Stuhl innen und die. Ich muss es irgendwie verbinden mit dem WM-Song. Aber es wäre nicht ganz das Gleiche, weil der ist ja schon bekannt und der Act muss irgendwie noch einen Überraschungseffekt drin haben, oder von der Inszenierung. Also, ja. Mhm.
Am gescheitsten nimmst du dich einfach jemanden aus der Schweiz, oder? Ein neutrales Land, keine Ahnung, wer haben alle gerne DJ Baschi. Bobo?
Immerhin hätten wir es mit Nemo jemanden anzubieten, der tatsächlich international ein bisschen, bisschen bekannt ist.
Also DJ Bobo ist ja schon auch global bekannt.
DJ Bobo kann er immer bringen.
Also Eurodance ist doch gerade 40 ein Revival momentan.
Ja, also. Aber ich meine, der Infantino, ich bin auch ein Arbeiter, ich bin auch non-binär, könnt ihr ja sagen. Nachher ist eigentlich Bruch zum Nemo gebaut, oder?
Genau.
Ja.
Hätte der Trump sicher Freude.
Ja, dann glaube ich eben auch wiederum.
Ja. Nein, dort wird dann die grosse Diskussion sein, muss es ein Amerikaner oder eine Amerikanerin sein? Oder, ja. Könnte es eben auch irgendwie ein Europäer oder ein Asiat sein. Ja. Ich tippe auf erstes.
Ja, wahrscheinlich wird es der gleiche Name Popstar sein. Ja, wahrscheinlich schon.
Nicht wie damals, was war es, Südafrika, WM, wo Shakira dann am Schluss...
genau, das war aber ein guter Song.
Ja, habe ich auch gefunden damals.
Ja, kann man sagen.
Jetzt ist es am Schluss noch popkulturell geworden. Ja. Jetzt haben wir
ich kann noch Shakira einspielen jetzt, oder?
Weiss nicht, ob man da die Rechte dazu hat. Hey, also, Patrick, falls du keine Fragen mehr hast oder nichts mehr möchtest anfügen, gut, von deiner Seite, dann geben wir einen Schuh draus.
Gut.
Ich würde auch sagen, danke für mal bist du da gewesen, Patrick.
Danke für die Einladung, endlich mal ein spannendes Thema.
Sehr schön.
Also, eben eine gute, schöne Woche zusammen.